im biblischen Schöpfungsmythos heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und er schied das Licht von der Finsternis. Willkommen, sagt Thomas Prinzler, Thema heute in den wissenswerten Licht. Insbesondere auch das künstliche Licht von Glühbirne und Energiesparleuchte. Licht ist der für uns Menschen und die Tiere sichtbare Teil der elektromagnetischen Wellen. Das Lichtspektrum reicht dabei von Violett über Blau, Grün, Gelb, Orange bis Rot. Ohne Licht kein Leben und somit hat Licht auf Lebewesen ganz besondere und unterschiedliche Wirkungen. Darüber will ich reden mit Dr. Dieter Kunz, Chefarzt der Abteilung für Schlafmedizin am St. Hedwig Krankenhaus Berlin und Leiter der AG Chronobiologie am Deutschen Herzzentrum. Wir sehen die Welt bunt, aber auch schwarz-weiß. Licht ist eine Mischung aus dem Farbspektrum. Am Tag ist es hell, ist Licht. Wo wird eigentlich das Spektrum bei uns wieder zusammengesetzt? Gibt es Farbrezeptoren in den Augen, im Gehirn?
Es gibt viele Rezeptoren für Licht auf dem gesamten Körper, aber der Teil, der mich interessiert, beziehungsweise mit dem ich mich beschäftige in der Schlafforschung und in der Chronobiologie, da liegen die Rezeptoren direkt auf der Netzhaut.
Das heißt, wir haben in der Netzhaut für die einzelnen Farbwellen, Farbspektren, Zellen, die sagen, das ist rot, das ist blau, das ist orange.
Es gibt, man muss unterscheiden zwischen unterschiedlichen Rezeptoren und da kennt man seit Urzeiten, ich weiß gar nicht, seit 70, 80 Jahren, weiß man, dass es da Stäbchen und Zapfen gibt und die einen können die Farben erkennen, die anderen können schwarz-weiß erkennen. Aber wir wissen seit ungefähr 10 Jahren, dass es dort noch eine dritte Sorte von direkt sensitiven Ganglienzellen gibt. Das sind keine richtigen Rezeptoren im eigentlichen Sinn, sondern etwas Ähnliches. Aber diese Ganglienzellen, die perzeptieren, also nehmen Licht wahr und das ist Licht aus dem sichtbaren blauen Spektrum. Also nicht so sehr der rote Anteil, nicht so sehr der grüne Anteil, sondern der blaue Anteil. Und diese Rezeptoren, die führen dann Wege zur sogenannten inneren Uhr. Das heißt, sie teilen der inneren Uhr mit, erstens, ob Tag ist oder ob Nacht ist. Und zum Zweiten machen sie eine direkte wachmachende Wirkung aufs Gehirn.
Diese Erkenntnisse erlangen Sie zum Beispiel, indem Sie Menschen im Dienste der Wissenschaft schlafen lassen. Sie erforschen Faktoren, die unsere innere Uhr beeinflussen, die uns sagt, wann wir wachen und wann wir schlafen. Wie funktioniert das? Bescheinen Sie die Menschen im Schlaf mit Licht, oder?
Was wir hier bei uns im Schlaflabor machen, wir machen in erster Linie klinische Forschung und wir legen diese Probanden oder Patienten bei uns ins Bett, verkabeln die von Kopf bis Fuß und messen sehr viele Biosignale. Das heißt, wir messen das EEG, also die Gehirnströme, wir messen die Muskelaktivität, wir messen die Herzaktivität, wir messen Temperatur, die Sauerstoffsättigung und das über einen langen Zeitraum in der Nacht. Und den Einfluss von Licht messen wir dann dadurch, dass wir zum Beispiel Beleuchtungen zu einem Zeitpunkt einführen, wo Licht eigentlich nicht hingehört. Das heißt zum Beispiel am Abend. Das heißt, wir machen manchmal Dunkelheit am Abend und dann danach machen wir Beleuchtung wie in einem normalen Badezimmer und gucken dann, welche Konsequenzen das hat für den Schlaf, den die Probanden, Patienten danach haben oder auch zum Beispiel auf Dinge wie Leistungsfähigkeit akut oder Hormonaktivität.
Dieses Licht, was Sie dem Patienten, dem Probanden dann zuführen, löst ja da verschiedene Prozesse aus. Wodurch passiert das?
Wir müssen als erstes einmal gucken, dass das sehr zeitabhängig ist. Das heißt, gleiches Licht morgens hat einen völlig anderen Einfluss auf den Körper als zum Beispiel nachmittags oder abends. Und wir messen dann nicht direkt im Auge, sondern wir messen das, die Konsequenz auf das Verhalten. Und da messen wir dann zum Beispiel den Schlaf in der Nacht danach. Also das heißt, wir machen Experimente, in denen zum Beispiel morgens Probanden gutes, helles, blauhaltiges Licht bekommen und gucken uns dann, wie diese Probanden nachts schlafen und vergleichen das damit, wenn die gleichen Probanden morgens einfach nur ein eher dämmeriges, funzliges, vielleicht Glühlampenlicht bekommen haben und wie die dann in der Nacht danach schlafen. Und da finden wir ganz erstaunliche Unterschiede.
Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, das blaue Licht, nicht nur im Märchen, sondern überhaupt hat es eine besondere Bedeutung. Welche und wie reagieren sozusagen wir Menschen auf die verschiedenen Farbspektren auch?
Die unterschiedlichen Rezeptoren reagieren auf Licht aus unterschiedlichem Spektrum. Und die retinalen Ganglienzellen,
die Zellen im Auge,
die Zellen auf der Netzhaut im Auge, die auf das sichtbare blaue Licht reagieren, die projizieren dann zur inneren Uhr bzw. direkt in den Kortex, dort, wo sie eine direkt wachmachende oder aktivierende Wirkung haben oder auch eine stabilisierende und, wenn zum falschen Zeitpunkt, störenden Einfluss auf die innere Uhr.
Rotes Licht, gelbes Licht, blaues Licht. Was passiert da bei uns und was bewirkt es?
Bei den Wirkungen von Licht, wenn wir unser Spektrum begucken, müssen wir wiederum begucken, welcher Rezeptor angesteuert wird. Und das hat da unterschiedliche Wirkungen. Der Rezeptor, der uns interessiert, ist der, wo das sichtbare blaue Licht einen Einfluss hat. Wenn Sie dort rotes Licht haben, auch von hoher Bestrahlungsstärke, hat das fast überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Rezeptoren.
Das heißt?
Das heißt, dass auch keine Aktivierung dahinter stattfindet. Das heißt, sie werden nicht wacher, beziehungsweise es hat auch keinen Einfluss auf die innere Uhr. Das heißt, dieses Signal, ob nun Tag oder Nacht ist, wird nicht ausgelöst.
Für unseren Tagesablauf gesehen heißt das, zum Munterwerden blaues Licht und zum Einschlafen Dämmerlicht, rotes Licht.
In der Konsequenz heißt es, wir sollten uns möglichst so verhalten, wie uns die Natur die letzten 4 Millionen Jahre gebaut hat. Und die ist so, dass wir tagsüber helles Licht und nachts Dunkelheit haben. Das kann man eventuell überlisten dadurch, dass man zum Beispiel nachts, wenn man denn dann schon Beleuchtung braucht, zumindest kein blauhaltiges Licht hat, zum Beispiel also kaltweißes Licht. Ja, das weiße Licht ist zusammengesetzt aus den 3 Primärfarben Blau, Grün und Rot. Und wenn Sie ein eher warmweißes Licht haben, da sind dann weniger Blauanteile drin, das hat keinen negativen Einfluss in der Nacht auf das Gesamtsystem. Das heißt, da können Sie das Gehirn auf eine Art überlisten.
Überlistet wird das Gehirn auch, wenn ich Nachtschicht habe und grellweißes, also kaltweißes Licht an meinem Arbeitsplatz habe, weil dann bin ich auch nachts munter und meine innere Uhr kommt durcheinander.
Die Auswirkungen von Schichtarbeit und die Beleuchtungsszenarien bei Schichtarbeit sind sehr schlecht bisher untersucht. Das liegt sicher daran, dass die Rezeptoren, von denen wir hier sprechen, überhaupt erst vor zehn Jahren gefunden worden sind. Und das sind Grundlagenexperimente und es beginnt gerade erst die Zeit, dass Anwendungsstudien stattfinden, um zu gucken, was dort passiert. Grundsätzlich würde man denken, wenn man Nachtschicht arbeitet und muss unbedingt wach bleiben, zum Beispiel, weil man in einem Hochsicherheitsbereich arbeitet, wie am Kernkraftwerk, dann sollte ein kaltweißes, blauhaltiges Licht sollte wirken, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter dort wach bleiben. Auf der anderen Seite sollte das einen negativen Einfluss auf die innere Uhr haben, weil das dann so ist, als ob ich mal eben nach Australien geflogen bin. Und das weiß jeder, da hat man erstmal ein paar Tage einen Jetlag, aber auf Dauer kommt dann diese innere Uhr zum Stehen. Das heißt, man hat ein Schichtarbeitersyndrom und das kann in Bezug auf die Medizin à la longue gefährlich werden.
Es werde Licht, heißt es in den Wissenswerten heute mit Dr. Dieter Kunz. Kommen wir nun zum Kasus Knaxus, zu einer langanhaltenden Diskussion über künstliches Licht. Glühbirnen sind als Energiefresser geächtet, von ihren Fans aber hochgehalten. Nur ihr Licht ist das wahre Licht, sagen sie. Ist da was dran?
Mit der Beleuchtung muss man immer unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt man die Beleuchtung gibt. Das heißt, eine Glühlampe, die also eher ein warmweißes Licht emittiert, die wenig Blauanteile hat, ist am Abend und in der Nacht etwas Positives. Das heißt, ich kann noch lesen, obwohl die innere Uhr auf Dunkelheit steht und damit dann auch durch dieses Glühlampenlicht nicht gestört wird. Auf der anderen Seite ist Glühlampenlicht am Tage sehr unangenehm, weil man da zwar was sehen kann, aber es wird kein Wachheitssignal an die innere Uhr gegeben und die innere Uhr merkt gar nicht, dass Tag ist. Das bedeutet, die innere Uhr wird irgendwann orientierungslos. Gleiches gilt für alle weiteren künstlichen Beleuchtungsmittel. Was bedeutet, am Ende des Tages sollten wir irgendwann dahin kommen, dass wir intelligente Beleuchtung haben, wo aus der gleichen Leuchte morgens ein anderes Licht kommt als abends.
Das deckt sich in etwa auch mit dem, was mir ein Physiker gesagt hat, der gesagt hat, diese Spektren, Lichtspektren, die in der Leuchtstoffröhre, in der Energiesparlampe, das ist ja ein leuchtendes Gas, sind, das ist eigentlich steuerbar und würde gar nicht negative Effekte haben können. Was sagen Sie als Mediziner?
Grundsätzlich kann jedes Licht, je nachdem zu welchem Zeitpunkt es eingesetzt wird, auch schädliche Wirkungen haben. Wenn ich nun das Nicht-Glühlampenlicht nehme, wenn ich also Leuchtstoffröhrenlicht nehme, dann kann ich die einzelne Lampe, das einzelne Leuchtmittel, kann ich so filtern, dass es ein bestimmtes Farbspektrum aussendet. Bei diesen Beleuchtungssituationen ist es schwierig, in der einen Leuchte unterschiedliche Farbspektren zu emittieren. Das heißt, dass ich morgens ein anderes Licht bekomme als abend. Und deshalb wage ich als Mediziner vorherzusagen, dass auch diese Beleuchtungsszenarien in den nächsten Jahren verschwinden werden. Denn es gibt neuere Technologien, die mittlerweile in der Lage sind, aus der gleichen Beleuchtungssituation unterschiedliche Spektren innerhalb eines Tages zu emittieren und das mit kleinen Vorschaltgeräten auch zu realisieren. Das heißt, wir werden mit Sicherheit in absehbarer Zeit Beleuchtungsszenarien bekommen, wo aus der gleichen Leuchte am Morgen ein anderes Licht kommt als abends. Das ist technisch, ist das bereits möglich und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr positiven Effekt haben, sowohl auf Leistungsfähigkeit bei Mitarbeitern, auf Lernfähigkeit bei Schülern, aber eben halt auch auf die Gesamtgesundheit der allgemeinen Bevölkerung.
Lassen Sie mich noch einen ganz kleinen Augenblick bei der Energiesparlampe verweilen, der ja auch sehr viel Negatives nachgesagt wird. Also zwar hat jetzt sowohl die Europäische Wissenschaftliche Kommission als auch Stiftung Warentest festgestellt, mit dem Quecksilber ist, was das Gefährdungspotenzial betrifft, nicht so schlimm. Aber andere Untersuchungen sagen, die strahlen Stoffe aus, die Gasen aus und würden krebserregend sein. Haben Sie als Mediziner davon gehört?
Zu diesen technischen Sachen kann ich relativ wenig sagen, weil ich in der Tat Mediziner bin. Und deshalb zu diesen Dingen wie Quecksilber und Flickerfrequenz und was ich, da sollte ich mich raushalten, davon verstehe ich schlicht und ergreifend nichts. Was ich sagen kann, ist, welchen Einfluss die emittierten Farbspektren, welchen Einfluss das auf die Gesundheit des Menschen hat. Und da kann man zum Beispiel zu den Energiesparlampen sagen, dass es, soweit ich weiß, die Energiesparlampe gar nicht gibt, sondern es gibt neutralweiße Energiesparlampen, es gibt kaltweiße, es gibt warmweiße. Und je nachdem, welche Sie dann nehmen, welches Spektrum Sie denn dann emittiert, hat es zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten unterschiedliche Effekte.
Und damit sind wir beim Licht der Zukunft, weil deutlich geworden ist, die Energiesparlampe ist auch nur so ein Zwischending. Das Licht der Zukunft wird erzeugt durch LEDs, durch lichtemittierende Dioden, die dann, wie Sie schon sagten, im Farbspektrum regelbar sind.
Ich muss wieder vorsichtig sein. Ich bin Mediziner, aber als Mediziner, was ich momentan zu sehen bekomme, an Beleuchtungsmöglichkeiten für die Zukunft, das ist faszinierend. Und wenn sich dann nur die Hälfte von verwirklichen lässt, was die Beleuchtungsindustrie uns da momentan verspricht, bricht da wirklich eine neue Zeit an und die Leuchten alten Charakters, so wie wir sie kennen, werden vielleicht wirklich aussterben. Aber das, was an technischen Möglichkeiten da gegeben zu sein scheint, das heißt die freie Variation von Spektren, von Beleuchtungsstärken, von Photonendichte, das heißt der Energie, die dabei abgestrahlt wird und die Beeinflussung auf die Gesundheit, das ist schon sehr faszinierend und scheint auch gar nicht so schwierig in Zukunft mit diesen neuen Technologien umzusetzen sein. Das heißt, in dem Sinne gucke ich sehr froh da in die Zukunft.
gesund. Durch Licht können wir in der Zukunft dann irgendwann sagen, er muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Erleuchtung in puncto Licht brachte uns heute Dr. Dieter Kunz, Chronobiologe und Chefarzt der Abteilung für Schlafmedizin am St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.